Ja, ich grüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Und wenn wir das noch so in Erinnerung haben, wir sind am letzten Sonntag damit angefangen, uns ein wenig mit dem 8. Kapitel des Matthäus-Evangeliums zu befassen. Wir haben da die ersten 4 Verse betrachtet, das war die Geschichte vom Aussätzigen. Und heute geht es um die Verse 5 bis 13 aus dem 8. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Diese bekannte Geschichte vom Hauptmann zu Kapernaum. Hören wir zunächst mal auf den Text. Als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tue das und das, dann tut er es. Diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tische setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen, was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Wir wollen nochmal stille werden. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken für diesen Text und dass wir jetzt die Auslegung darüber hören dürfen. Aber das wird nur gelingen, wenn du, Herr Jesus Christus, uns dieses Wort aufschließt. Und deshalb bitten wir dich, dass du jetzt Segen gibst zum Reden und zum Hören. Und wir loben und preisen deinen herrlichen Namen. Amen. Wenn man diese Geschichte so durchliest, eigentlich ist es ja keine normale Heilungsgeschichte. Eine normale Heilungsgeschichte in der Bibel, ja, wie verläuft sie? Da kommt jemand zu Jesus und bringt er sein Anliegen vor, dann macht Jesus eine Geste und oder ein Wort und dann ist der Kranke wieder geheilt. Was hier allerdings passiert, ist nicht so ganz normal. Das Erste, was natürlich auffällt, ist, dass da jemand für einen anderen bittet, dass also der Hauptmann da für seinen kranken Diener bittet. Das ist ja schon mal etwas Ungewöhnliches, wenn es so um Heilungsgeschichten geht. Es mag sicherlich die ein oder andere Geschichte dieser Art noch in der Bibel geben, aber das ist schon auffallend. Dann das Zweite ist, dass wir hier ja so das Phänomen einer Fernheilung vor uns haben. Derjenige, den es betrifft, ist ja gar nicht anwesend. Wahrscheinlich war er nicht transportfähig, weil er eben krank war. Das Nächste ist, dass der Hauptmann ein Heide war, der also noch gar keinen richtigen Zugang zur Heilsordnung Gottes hatte. Und es ist aus dem Grunde auch keine eigentliche Heilungsgeschichte, weil es in dieser Text nicht vorrangig um die Heilung geht, sondern um das Wunder, dass da jemand ist, der sein Vertrauen voll auf die Durchschlagskraft, auf die Durchsetzungskraft des Wortes Gottes legt. Ja, wenn es jetzt keine eigentliche Heilungsgeschichte ist, was ist es dann? Dann ist es zunächst einmal eine Heilsgeschichte. Und dann ist es auch noch eine Beziehungsgeschichte in mehrfacher Hinsicht. Und zwar einmal, was die Beziehung des Hauptmanns zu seinem Nächsten betrifft, was die Beziehung des Hauptmanns zu dem Volk Gottes betrifft und was natürlich die Beziehung des Hauptmanns zu Jesus Christus betrifft. Also eine Heils- und eine Beziehungsgeschichte. Zunächst mal ist es also eine Heilsgeschichte. Heilsgeschichte, ja, was ist das? Kurz und knapp gesagt, ist das, was Jesus Christus mit seinem Vater geplant hat zur Rettung der Menschheit, zur Rettung der Menschen, um es mal kurz und knapp also auszudrücken. Und das Geniale an dieser Geschichte ist nun, dass Jesus, und das kann im Grunde genommen nur Jesus Christus, dass er also in dieser kurzen Geschichte, in diesen gerade mal 9 Versen, dass er die gesamte Heilsgeschichte, konzentrierter auslegt. Das ist das Geniale, was wir hier an Jesus Christus sehen. Was nachher, jetzt betreffend der Heilsgeschichte, was nachher die Apostel gelehrt haben, die ganz großen Texte des Apostel Paulus, Apostelgeschichte 15, das Apostelkonzil, denken wir an Römer 9 bis 11, denken wir an Epheser 2 und 3. Und bereits hier im 8. Kapitel des Matthäus-Evangeliums sehen wir ja schon diese Heilsgeschichte ein Stück weit. Wir erinnern uns an den letzten Sonntag, da haben wir die Geschichte von dem Aussätzigen behandelt. Der Aussätzige, ein Jude, der unrein war, der außerhalb der Ordnungen Gottes lebte und der dann, nachdem er also Heilung erfahren hat, wieder aufgefordert wurde, in den Raum des Lebens, in den Raum der Gottesordnungen wieder hineinzutreten. Und jetzt haben wir hier den Hauptmann von Kapernaum, ein Heide, der sowieso schon mal von vornherein draußen vor war. Und jetzt tritt das Phänomen auf, dass auch ein Heide ja sozusagen aufgefordert wird, in die Heilsordnung Gottes zu treten. Und wie gesagt, dann sehen wir also jetzt wirklich diese ganze Heilsgeschichte, sehen wir uns vor uns. Wir sehen das Apostelkonzil, wir sehen den Petrus, wie er da mit den anderen Aposteln zusammensitzt und sie beratschlagen, wie das nun weiterläuft mit der Heidenmission. Und Petrus war ja zuvor in dem Haus des Cornelius gewesen, wo also dann auch einige Heiden zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und dann kommt eben dieses Apostelkonzil. Wir sehen den Paulus. Und dann kommt dieser lehrmäßige Satz des Apostel Petrus, wo er also sagt in Apostelgeschichte 15, in dem Vers 9, der lebendige Gott hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Und wir wissen ja, dass inzwischen in Antiochia auch Gemeinden entstanden sind, die überwiegend heidenchristlich also geprägt waren. Und der Apostel Paulus hat das ja später aufgenommen im Epheserbrief. Da sagt er ja so sinngemäß, ihr Heiden, ihr wart weit, weit weg, fern vom Evangelium, kein Zugang, keine Chance, außen vor. Jetzt seid ihr, die ihr fern wart, in Christus Jesus nahe geworden durch sein Blut. Jetzt haben auch die Heiden wirklich Zugang zum lebendigen Gott. Und so war es doch auch im Römischen Reich, als dort das Evangelium verkündigt worden ist. Das war die Mehrzahl, für die es also bestimmt war, nämlich für die Juden, es nicht angenommen hat. Aber die anderen, die fern waren, die keinen Schimmer hatten, plötzlich zum Glauben kommen, nämlich die Heiden. Wunderbar, wie das also da wirklich aufgezeigt wird. Und Jesus sagt es ja hier in unserem Text, dass es genauso sein wird. Viele werden kommen. Von Osten und Westen und, man soll es kaum glauben, ja, zu Tische sitzen. Ja, mit wem denn? Und dann heißt es da mit Abraham, mit Isaak und mit Jakob im Himmelreich. Und Tischgemeinschaft werden sie haben. Ja, wer denn? Die Heiden. Sie werden also, die Heidenchristen, die werden also Tischgemeinschaft haben. Und dann heißt es weiter, aber die Kinder des Reiches, denen es ja vom Blut her eigentlich gehört, zugedacht war, werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Und Paulus ist ja noch mutiger und er sagte ja mal so sinngemäß, das müsst ihr jetzt verstehen, dass Abraham der Vater aller Glaubenden ist. Nicht nur der Vater des Glaubens innerhalb des Volkes Israel, sondern auch außerhalb. Und du, der du an Jesus Christus glaubst, du gehörst jetzt wirklich dazu. Du gehörst jetzt wirklich mit dazu, auch später an dem Tisch zu sitzen mit diesen Patriarchen, mit Abraham, mit Jakob und mit Isaak. Also wunderbar, wie das also hier aufgezeigt wird. Und dann sehen wir ja auch hier Römer 11 vor uns, wo der Apostel Paulus sagt hier, dass die Zweige ausgebrochen, die Zweige, die eigentlich dort hineingehören, dass die ausgebrochen werden und die Zweige, die eigentlich nicht hineingehören, eingepfropft werden. Und dann sagt er ja weiter, dass es eine Zurücksetzung Israels zu unseren Gunsten gibt, zu uns als Heiden. Oder wie Paulus es genau ausdrückt, dass durch den Fall Israels den Heiden das Heil widerfahren ist. Genau das sehen wir. Aber wir wissen natürlich auch, und das müssen wir auch an dieser Stelle erwähnen, dass der lebendige Gott diese ausgebrochenen Zweige wieder einpfropfen wird. Das hat er ja zugesagt. Also, liebe Geschwister, was ist das in der Tat wirklich für eine Perspektive, die wir da haben? Und ich denke, wir stehen da alle staunend vor, wenn wir diese Heilsgeschichte Gottes betrachten, nicht dieses ganze Szenario, dass es da eine Linie gibt, eine Linie durchgeht, angefangen von 1. Mose 12 bis in unsere, über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg, bis in unsere Zeit hinein. Und dann geht es ja noch weiter, bis in die Zukunft hinein und bis wir eines Tages wirklich diese Tischgemeinschaft haben dürfen in seinem Reich. Liebe Geschwister, was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott? Wie hat er das durchdacht? Wie hat er das durchgeplant und wie hat er das bis heute durchgezogen und wird das natürlich bis zum Ende wirklich durchziehen? Und wir, nicht die wir an Jesus Christus glauben, sind mit drin in der Heilsgeschichte, sind mit drin in dieser genialen, wirklich Heilsgeschichte. Was für eine, ja man möchte sagen, was für eine Vogelperspektive, von der aus Gott uns das schauen lässt. So, und wenn du jetzt dein eigenes Leben betrachtest, dann musst du sagen, dass du nicht immer in dieser Vogelperspektive lebst, sondern dass es im Alltag ganz, ganz anders aussieht. Wenn es halbwegs gut läuft, dann hast du so die 1:100 Perspektive. Und dann geschieht vieles, was du tagtäglich da tust. Das mag nett sein, das mag belastend sein, das mag wichtig sein, normal sein, dramatisch sein, wie auch immer. Und du stehst immer wieder in dieser Gefahr, dass du plötzlich diese Perspektive, diese Vogelperspektive da wirklich verlierst, dass wir Teil der Heilsgeschichte Gottes sind. Dass wir Teil der Heilsgeschichte Gottes sind. Dass Gott, als er sich dieses ganze Szenario vorüberlegt hat von Himmel und Erde und von Menschen und von Menschheitsgeschichte, uns damit eingeplant hat, liebe Geschwister, erkennen wir, sehen wir diesen Wert, sehen wir diesen Adel ein Stück weit, liebe Geschwister, sehen wir, dass er uns da mit unserem kleinen Leben da in seine Heilsgeschichte mit hineingenommen hat. Und ich denke, wenn man das begreift, dann entsteht in einem Menschen wirklich etwas, was man so ausdrücken kann, dass man so ausdrücken kann, ja, wer bin ich denn? Wer bin ich denn, dass ich sowas denken kann? Und ich möchte mal nur drei Beispiele nehmen. Ich möchte nur mal drei Beispiele nehmen, die das also verdeutlichen. Das erste Beispiel, Jakob. Als er also heimkehrt aus dieser 20-jährigen, sagen wir mal so, aus dieser 20-jährigen Knechtschaft da bei seinem Onkel Laban und er sein bisheriges Leben Revue passieren lässt, da sagt er ja genau diesen Satz, als er existenziell begreift, dass der lebendige Gott ihn, diesen kleinen Betrüger, mit in seine Heilsgeschichte einplant. Und da kommt dieser Satz hier: Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Da ist wirklich ein Mensch, da spüren wir wirklich etwas von einem Menschen, der plötzlich wirklich sein Leben aus der Vogelperspektive sieht und versteht, dass der lebendige Gott ja ihn mit seinem kleinen Leben da wirklich eingesetzt hat in seine Heilsgeschichte. Das zweite Beispiel ist Mose. Als der lebendige Gott dem Mose wieder begegnet, und zwar in dieser bekannten Dornbusch-Geschichte, sagt Mose ja auch genau diesen Satz: Wer bin ich denn? Wer bin ich denn, dass du das mit mir vorhast, dass du mich da einbaust in deine Geschichte? Wer bin ich denn? Und das letzte Beispiel, der große König David, hatten wir letzten Sonntag schon mal erwähnt, als er diese Idee hatte da mit diesem Tempelbau und der Nathan das auch am Anfang recht gut fand, aber Gott ihm dann mitteilen musste, Nathan im Prinzip wirklich gut, aber wie gesagt, David zur falschen Zeit, der falsche Mann am falschen Ort. Und ihm aber dann die Verheißung des davidischen Königstums gibt. Und da kommt wieder dieser Satz, dass er sagt, David, wer bin ich denn? Was ist denn mein Haus, dass du mich bis hierher durchgebracht, dass du mich bis hierher gebracht hast? Liebe Geschwister, das ist es. Wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Und dann tritt der lebendige Gott vor dich und sagt dir plötzlich, siehst du denn, wie gut ich es mit dir geplant habe? Verstehst du das? Siehst du das? Merkst du das? Ich lenke nicht nur die Welten, sondern ich habe dich damit eingeplant. Ich habe dich damit eingeplant. Und liebe Geschwister, wenn wir heute Morgen durch diesen Text wieder ein wenig diese Vogelperspektive bekommen, ich denke, dann sind wir auch in der Lage, die Froschperspektive in der neuen Woche auszuhalten. Und dann sind wir auch in der Lage, wirklich unseren Schneckengang weiter fortzusetzen, wenn wir wieder ein Stück weit diese Vogelperspektive haben. Also, es ist in erster Linie eine Heilsgeschichte. Es ist aber auch eine Beziehungsgeschichte. Und wir hatten gesagt, eine Beziehungsgeschichte in mehrfacher Hinsicht. Und zunächst mal wollen wir die Beziehung betrachten des Hauptmanns zu seinem Diener, zu seinem Nächsten. Denn in dieser Beziehung zu seinem Diener, der da schwer krank liegt, der wohl nicht transportfähig ist, kommt zunächst mal eine Seite seines vorbildlichen Glaubens wirklich zum Ausdruck, nämlich die Liebe. Die Liebe zu seinem Diener, die Liebe ganz allgemein gesagt zu seinem Nächsten. Und wir wissen ja, dass diese Geschichte vom Hauptmann zu Kapernaum auch im Lukas-Evangelium wiedergegeben wird. Und da kommt das viel deutlicher, viel schöner zum Ausdruck, nämlich in dem zweiten Vers, im siebten Kapitel des Lukas-Evangeliums, da heißt es ja, der ihm lieb und wert war. Der ihm lieb und wert war. Wie gesagt, das ist also die erste Seite seines vorbildlichen Glaubens, nämlich die Liebe zu dem Nächsten. Und wir müssen Folgendes mal bedenken. Dieser Hauptmann zu Kapernaum, der war damals ja einer der mächtigsten, wenn nicht sogar der mächtigste Mann in Kapernaum. Der hätte zig andere Möglichkeiten gehabt. Der hätte einem seiner Legionäre den Befehl geben können. Der hätte einen aus dem jüdischen Volk schicken können zu Jesus Christus. Der hätte also zig Möglichkeiten gehabt. Aber wir sehen hier, dass der Hauptmann sich selbst einsetzt für seinen Diener. In manchen Übersetzungen steht sogar Sklave, dass er sich da einsetzt. Das wäre ja so, als wenn heute ein Stadtbürgermeister sich um einen Angestellten seiner Stadt, der also schwer krank ist, kümmern würde, in der Art oder indem er sich darum bemüht, dass er da in das entsprechende Krankenhaus gefahren wird und dort noch bestmöglich versorgt wird. Da würden wir sagen, hoppla, alle Achtung. Aber das Verhalten des Hauptmanns ist ja eigentlich noch viel beeindruckender, denn das muss man auch wissen. Dieser Diener, dieser Sklave, war nämlich sein Eigentum. Der konnte damals mit einem Sklaven, konnte er machen, wie es ihm beliebt. Der Sklave hatte also keine Rechte, der Hauptmann dagegen alle. Es war sein Eigentum, das muss man auch noch dabei wirklich also berücksichtigen. Aber wir sehen, dass der Hauptmann das erfüllt, was von jedem Einzelnen von uns, die an Jesus Christus glauben, erwartet wird. Nicht einer trage des anderen Last, so wirst du das Gesetz Christi erfüllen. Einer trage des anderen Last, so wirst du das Gesetz Christi erfüllen. Oder wie Jesus Christus es uns in dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter sagt, dass es einfach zu einem wahren, zu einem echten Glauben dazugehört, sich um den Schwachen, sich um den Schwächeren zu kümmern. Ansonsten, und so sagt es die Bibel auch klipp und klar, ansonsten bist du wie ein Baum, der keine Frucht trägt. Wir alle kennen 1. Korinther 13, die ersten drei Verse, wo es da so sinngemäß heißt, und wenn ich mit Menschen bzw. mit Engelzungen reden würde, wenn ich prophetisch reden würde, wenn ich alle meine Habe den Armen geben würde, aber hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. So wäre ich absolut nichts. Nächstenliebe, liebe Geschwister, ist nicht das, was mich zum Christen macht. Ich muss zunächst einmal spüren, dass der lebendige Gott mich liebt. Und dann erst kann es geschehen und dann erst wird es auch geschehen, dass ich meinen Nächsten wirklich liebe. Nächstenliebe ist eben nicht die Ursache meines Glaubens, sondern die natürliche Folge des Glaubens, liebe Geschwister. Und das wissen wir alle, das ist eben dieser riesige Unterschied zu allen anderen Geistesströmungen. Ob im Judentum, ob im Katholizismus, ob im Islam, ob im Buddhismus, da werden die Menschen aufgefordert, irgendetwas Gutes, und das mögen durchaus gute Werke sein und sind es auch, werden aber dazu aufgefordert, gute Werke, gute Dinge für die Menschen zu tun. Aber sie tun es in erster Linie, um da einige Stufen weiterzukommen, vor wem auch immer. Und im wahren Christentum ist das diametral anders. Da nimmt dich der lebendige Gott erstmal so, wie du bist, und sagt dir, alles geschehen durch meinen Sohn Jesus Christus, du bist gerettet. Und dann schenkt er dir den Heiligen Geist und dann bist du hoffentlich so erfüllt von seiner Liebe, dass dadurch das tätigende Werk der Nächstenliebe aus einem herausfließt. Ja, das ist wie, ich möchte mal sagen, wie bei einer Mutter, der du nicht sagen musst, ihren Säugling lieb zu haben, sich um ihren Säugling zu kümmern, die kann gar nicht anders. Und das ist, wie die Bibel sagt, Frucht. Und alles andere, liebe Geschwister, alles andere sind eigene Werke. Denn da entscheide ich einmal, welche guten Werke, und das mögen ja auch gute Werke sein, welche guten Werke ich tue und dass es gute Werke sind. Und da müssen wir ganz, 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 ganz gewaltig aufpassen, denn diese eigenen Werke werden ganz schnell zu hochmütigen Werken. Die mögen noch so demütig aussehen, wie sie wollen, aber ich bilde mir selbst etwas drauf ein, nicht wie gut und wie edel und wie hilfreich ich bin, und dann klopfe ich mir noch auf die eigene Schulter und andere tun das womöglich auch noch, die das sehen, was ich da alles Gutes vollbringe. Das ist wirklich Hochmut in höchster Potenz. Und wir kennen das Wort Gottes, dem Hochmütigen widersteht er, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und deswegen ist auch das andere Wort hier, so wichtig, so demütigt euch wirklich unter die starke Hand des lebendigen Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das ist also das Erste, die Beziehung des Hauptmanns zu seinem Nächsten dadurch charakterisiert, dass er wirklich Liebe zu seinem Mitmenschen, hier zu seinem Krankendiener hat. Aber vorbildlicher Glaube zeigt nicht nur Liebe zu seinem Nächsten, sondern auch Liebe zum Volk Gottes. Das geht zwar jetzt hier aus diesem Text nicht hervor, aber ich habe vorhin schon erwähnt die Parallelgeschichte in Lukas 7. Und da kommt das ja ganz deutlich zum Ausdruck. Da heißt es, als die Ältesten der Juden zu Jesus kamen, baten sie sehr und sprachen, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst. Und jetzt kommt es, denn er hat unser Volk lieb und uns die Synagoge erbaut. Da ging Jesus mit ihnen. Also wir sehen hier ganz klar diesen kausalen Zusammenhang. Er hatte die Liebe zu seinem Volk. Er hat den Bau der Synagoge da finanziell noch unterstützt, vielleicht sogar auf 100%. Und da ging Jesus mit ihnen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Das haben viele Völker des Alten Testaments und in ganz besonderer Weise unser Land erleben müssen. So wie die Völker damals, und das gilt natürlich auch für heute und auch zukünftig, so wie die Völker mit dem Volk Gottes umgehen, so wird Gott mit ihnen verfahren. Das ist nun mal Fakt. Zacharja 2, Vers 12. Wer mein Volk antastet, tastet meinen Augen Apfel an. Natürlich, es ist ein Geheimnis, es ist ein Phänomen. Auf der einen Seite gab bzw. gibt es diese intensive Liebe zum Volk Gottes, aber auf der anderen Seite, und das merken wir gerade in unserer heutigen Zeit, eine massive Ablehnung. Und aus der Vergangenheit wissen wir, das ging hin bis zu Pogromen und der Massenvernichtung. Und dieses Phänomen, denke ich mal, erschließt sich eigentlich nur einem gläubigen Christen und hat damit zu tun, dass der Widersacher Gottes immer wieder Menschen missbraucht, die sich gegen Israel stellen. Und wer wirklich den Heiligen Geist hat und wer wirklich im wahren Glauben an den Herrn Jesus Christus lebt, der wird sich also nie und nimmer dazu hinreißen lassen, irgendwie negativ gegen Israel eingestellt zu sein, sondern er wird das Volk Gottes lieben. Das heißt natürlich nicht, dass ich auch mal Kritik üben dürfte, aber diese Kritik sollte berechtigt sein, sie sollte objektiv sein und sie sollte konstruktiv sein und nicht, wie wir das heute in manchen Medienberichten erleben, die doch dann sehr einseitig manche Situationen über Israel wiedergeben. Das müssen wir ganz klar sehen. Also, nicht nur vorbildlicher Glaube zeigt eben nicht nur Liebe zu seinen Mitmenschen, sondern hat auch Liebe zum Volk Gottes, hat auch Liebe zu Israel. Und jetzt kommt die letzte Beziehung, und zwar die wichtigste Beziehung, nämlich die Beziehung des Hauptmanns zu Jesus Christus. Denn was er tut, das tut er in und das tut er aus einer demütigen Haltung gegenüber dem lebendigen Gott, gegenüber Jesus Christus. Und Vers 7 und Vers 8 aus unserem heutigen Text hier, aus dem Matthäus-Evangelium, da heißt es ja, Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Und daraufhin der Hauptmann, Herr, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus trittst oder dass du unter mein Dach kommst. Ich bin es nicht wert. Und das ist eine weitere Seite seines vorbildlichen Glaubens, nämlich die Demut gegenüber dem lebendigen Gott, gegenüber dem lebendigen und heiligen, wahren und einzigen Gott. Und diese Demut, liebe Geschwister, dieser Satz hier, ich bin es nicht wert, das ist jetzt keine Selbsterniedrigung, so nach dem Motto, ich muss mich jetzt auch noch absichtlich möglichst klein machen. Nein, ich glaube schon, dass wir sagen können, dass dieser Hauptmann ein ganz gesundes Maß an Selbstbewusstsein hatte. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt, er war also einer der mächtigsten, wenn nicht sogar der mächtigste Mann damals in der Stadt Kapernaum. Und wir müssen auch noch Folgendes bedenken, um in den Rang eines Hauptmanns oder wie die Römer sagten, in den Rang eines Centurio zu kommen, musste man einen ziemlich harten Weg gehen. Und in der Regel waren das Leute natürlich aus dem einfachen Volk, aber römische Staatsbürger, die sich dann also besonders bewährt hatten. Das heißt, dass sie also besonders tapfer gewesen sind und dass sie sich unter diesen römischen Legionären wirklich durchgesetzt haben. Und dann wurden sie zunächst mal zu einem Decurio, das heißt, sie wurden über eine Zehnerschaft von römischen Legionären gesetzt. Und wenn sie sich darin bewiesen hatten, das heißt, dass sie wirklich diese harten und zum Teil auch brutalen römischen Legionären führen und leiten konnten, dann wurden sie zum Centurio ernannt, das heißt, sie wurden über eine Hundertschaft gesetzt. So war der Weg. Also dieser Mann hatte schon ein gesundes Maß wirklich an Selbstvertrauen. Das muss man also ganz klar sagen. Und was eben diese Demut anbetrifft, da wollen wir jetzt auch eines nicht vergessen. Dieser Hauptmann stand ja nicht vor einem normalen Menschen, sondern dieser Hauptmann stand vor dem Wahren, vor dem Heiligen, vor dem Lebendigen, vor dem einzig wahren Gott, Jesus Christus. Und Jesus Christus, der da vor ihm stand, war sogar der, der das Wort selbst ist, der in sich das Wort selbst trägt. Und das müssen wir uns eben vergegenwärtigen. Nicht Jesus Christus, wenn er ein Wort sagt, dann geschieht es, und zwar überall, ob nun im Makrokosmos, ob in den vielen Details des Mikrokosmos oder in deinem Leben. Und dann, liebe Geschwister, dann wird man wirklich merken, wenn man das also sich verinnerlicht und wenn man wirklich im echten Glauben zu Jesus Christus steht, ja, wie er hier sagt, ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, dass du in mein Haus kommst. Und wenn du das begreifst und wenn du so vor Gott stehst, dass du sagen kannst, ich bin es eigentlich nicht wert, dass du mir hilfst, dass du dich um mich kümmerst, dann ist das wirklich eine Haltung, die zu einem wahren Glauben gehört und die dem lebendigen Gott gefällt. Müssen wir also ganz klar so sehen. Und denken wir nur an die Geschichte von dem Pharisäer und dem Zöllner. Der Pharisäer hat religiös betrachtet, alles richtig gemacht. Der hat wirklich gute Werke getan, gar keine Frage. Aber wir wissen eben, dass er sich darauf was eingebildet hat, dass er mit hochmütigem Herzen vor Gott stand. Und der Zöllner steht nur da und kann sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Nicht, womit er eigentlich zum Ausdruck bringt, ich bin es nicht wert, dass ich hier stehe. Ich bin es nicht wert, dass ich hier stehe. Und liebe Geschwister, zwei große des Reiches Gottes haben diesen Satz gesagt, ich bin es nicht wert. Der eine ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, ich bin es nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Und das hat ein Johannes der Täufer gesagt. Und wir wissen, wie Jesus Christus über Johannes den Täufer gedacht hat, dass er einer der Größten war. Das war also nicht irgendjemand aus der, was weiß ich, aus der 150. Reihe. Und der andere ist der Apostel Paulus. Der andere ist der Apostel Paulus, 1. Korinther 15, Vers 9. 1. Korinther 15, Vers 9. Ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Und damit sagt er im Grunde genommen nichts anderes, ja, ich bin es nicht wert, dass mein Name im Zusammenhang mit der Heilsgeschichte Gottes und mit der Gemeinde Gottes genannt wird. Und deswegen ist dieser Satz, der nachfolgende Bibelvers, den wir vorhin schon erwähnt haben, so wichtig. Aus 1. Petrus 5, Vers 6. So demütigt euch unter die allmächtige Hand Gottes, dass er euch zu seiner Zeit erhöhe. Und da, liebe Geschwister, muss ich sagen, habe ich manchmal so den Eindruck, dass manche Christen diesbezüglich mit dem lebendigen Gott ihre Probleme haben. Und zwar derart, dass sie eben nicht eine dienende Haltung gegenüber dem lebendigen Gott nehmen, sondern eine bedienende Haltung. Wohlfühl-Evangelium, nicht? Mit dem man natürlich einiges machen kann, mit dem man die Reihen füllen kann. Wenn alles so stimmt in meinem Leben, nicht mit meiner Ehe und mit meinem Geld und mit meiner Karriere und mit meiner Krankheit, dann ist es gut zu wissen, dass ich in der Hinterhand noch so einen Gott habe, nicht zu dem ich immer wieder kommen kann. Herr, wenn ich jetzt in die nächste Bewerbungsphase gehe, dann hilf mir bitte auch. Und ich bin ja auch dankbar, wenn es klappt. Aber liebe Geschwister, der lebendige Gott ist kein Gott, den ich bedienen darf, den ich mir nutzbar machen darf. Natürlich darf ich ihn um Hilfe bitten, gar keine Frage, aber nicht so, liebe Geschwister, nicht so. Und wenn Sie die Briefe eines Paulus, eines Petrus, eines Jakobus durchlesen, da werden Sie immer wieder merken, nicht die Sie an diese Gemeinden geschrieben haben, werden Sie immer wieder merken, wie sie beginnen. Zum Beispiel, ich, Paulus, ein Diener, ein Sklave Jesu Christi. Das war das Ehrenprädikat der Apostel und das ist auch letztlich unser Ehrenprädikat. Wir sind Diener, wir sind Sklaven Jesu Christi. Und nochmal, damit es wirklich ganz deutlich wird, Demut hat also wirklich nichts mit Selbsterniedrigung zu tun, so wie es damals auch, das wissen wir, Martin Luther als Augustinermönch praktiziert hatte um damit also vor Gott weiter voranzukommen. Das sind alles eigene Werke. Alles eigene Werke, wo ich entscheide, was gute Werke sind und wann ich gute Werke tue. Da ist nichts mehr mit denen, dass ich in den vorbereitenden Werken Gottes wandeln soll. Das sind alles eigene Werke. Und eben wie hier, wie gesagt, Demut, echte Demut, liebe Geschwister, nicht wie wir schon bei der Nächstenliebe gesehen haben, wächst aus dem echten Glauben, aus dem wahren Glauben heraus. Also das war das eine, was sein vorbildlicher Glaube jetzt gegenüber Jesus Christus zeigte, seine Demut. Und das andere, das ist natürlich sein Vertrauen. Das ist ja genau das, was Jesus Christus auch zum Staunen gebracht hat und was er auch gelobt hat, wo er auch gesagt hat, solch einen Glauben habe ich bei keinem gefunden. Und man muss ja mal bedenken, die dabei standen, und wenn da wird jetzt nicht aufgezählt, wer dabei gestanden hat, aber da werden seine Jünger dabei gestanden haben. Da werden all die Großen dabei gestanden haben. Und da sagt er in ihrer Gegenwart diesen Satz, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Muss man sich mal vorstellen. Erinnern wir uns an diesen erfolglosen Fischzug des Petrus. Doch Jesus sagt, fahrt noch mal hinaus. Und die Jünger sagen unter sich, was soll dieser unsinnige Vorschlag? Tagsüber fängt man doch gar nichts. Und dann kommt Petrus und sagt, auf dein Wort hin wollen wir es tun. Das Ergebnis ist bekannt. Darum geht es, liebe Geschwister, dem heiligen, dem lebendigen Wort Jesu Christi uneingeschränkt vertrauen. Die Bibel uneingeschränkt als das Wort Gottes ansehen. Darum geht es. Wirklich dem zu vertrauen, dass es stimmt, was der lebendige Gott gesagt hat. Egal wie alt dieses Wort ist. Darum geht es. Und wenn du da anfängst zu zweifeln, dann knickst du sehr schnell ein. Dann ist Jesus Christus plötzlich nicht mehr der, der ein Wort spricht und es geschieht, dann ist er irgendwie noch so, läuft er irgendwie noch so beiläufig mit, so auf dem Nebengleis. Wenn du da anfängst zu zweifeln, dann kommen ganz schnell die anderen Stimmen, die ihre dröhnenden Befehle in dein Leben hineinsagen, und fortan läufst du unter ihren Befehlen. Gib kein geistliches Vakuum. Müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Und das wird auch letztendlich der entscheidende Kampf in deiner Nachfolge sein. Der entscheidende Kampf wird wirklich sein, wem du letztendlich gehorchst. Gehorchst du der Stimme des guten Hirten, seines Wortes? Wer hat letztendlich das letzte Wort in deinem Leben? Das ist der entscheidende Kampf in deiner Nachfolge. Und da musst du also aufpassen, dass du hier also an dem Wort Gottes also nicht verzweifelt. Und das ist es eben, was dieser Hauptmann wirklich gemacht hat. Er hat also wirklich sein Vertrauen voll auf die Durchschlagskraft, auf die Durchsetzungskraft des Wortes Gottes, des Wortes Jesu Christi gesetzt. Das erleben wir hier wirklich. Du sollst also nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes sein. Und wie endet die Bergpredigt Jesu? Wer meine Worte hört und tut sie, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut, und wenn Stürme kommen, dann passiert nichts. Wer aber meine Worte hört und tut sie nicht, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut, und wenn ein Sturm kommt, reißt er alles weg. Das ist es, liebe Geschwister. Und deswegen lasst uns das so machen, wie es von uns natürlich gefordert wird und wie wir es eben hier bei dem Hauptmann sehen, dieses bedingungslose Vertrauen. Herr, du brauchst gar nicht zu kommen, Nur ein Wort von dir und mein Diener ist wieder quicklebendig. Nur ein Wort von dir aus der Ferne. Du brauchst nicht zu kommen. Also dieses Wort Gottes hat wirklich eine unheimliche Kraft, eine unheimliche Macht. Das Wort Gottes, das nie vergeht, eher Himmel und Erde. Das Wort Gottes, das heilen kann, wie wir es in diesen Geschichten sehen, in diesen beiden Geschichten schon gesehen haben. Nicht das Wort Gottes, das aus dem Nichts alles geschaffen hat. Das Wort Gottes, das mit aller Macht und Kraft in dein Leben hineingekommen ist und du deswegen zum lebendigen Glauben an den Herrn gekommen bist. Und das Wort ist das Wort, was wirklich ruft und dann geschieht es. Das Wort, das wirklich gebietet und dann steht es da. Und das Wort Gottes hat solch eine Macht, hat solch eine Kraft, Herr, dass wir noch nicht einmal, ich sag's mal jetzt ganz vorsichtig, ihr wisst, wie ich das meine, dass wir noch nicht einmal sterben müssen. Dass das, wie gesagt, dass der Tod keine Macht über uns hat. Natürlich, den biologischen Tod erleben wir alle, ob gläubig oder nicht gläubig. Aber dann geht's hinüber in die Herrlichkeit Jesu Christi. Das ist das Wort Gottes, liebe Geschwister. Vertrauen wir diesem Wort Gottes wirklich, bedingungslos machen wir es so wie der Hauptmann. Nur ein Wort Gott. Und dann klappt alles, dann geschieht alles. Ich möchte euch entlassen mit 4 Fragen für die nächste Woche. Mit 4 Fragen als kleine Hausaufgabe. Ja, wie sieht es aus mit deiner Nächstenliebe? Wie sieht es aus mit deiner Liebe zum Volk Gottes? Wie sieht es aus mit deiner Demut vor dem lebendigen Gott? Und wie sieht es aus mit dem Vertrauen zu Jesus Christus? Schlussfrage, gibt es da eventuell Nachholbedarf? Wenn wir ehrlich sind, ja. Wenn wir ehrlich sind, ja. Und so möchte ich enden und darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, so danken wir dir heute Morgen wirklich für dein gutes, für dein einzigartiges, für dein nicht zu übertreffendes Wort. Danke, danke für das, was du uns heute Morgen gesagt hast. Danke, und darüber beten wir dich an, dass wir in der Heilsgeschichte mit drin sind. Und danke, Herr Jesus Christus, dass nur ein Wort von dir genügt und alles ist geklärt. Und jetzt bitten wir dich, dass du auch in der neuen Woche unter unser Dach kommst und wir uns an dein Wort binden und nichts, aber auch wirklich nichts lieber haben wollen als dein lebendiges, heiliges Wort. Und dass du solch ein Wort zu uns sagst. Und darüber geben wir dir alle Ehre, loben und preisen dich und sagen dir von Herzen Dank. Amen.